Wir haben den 29.09. Parlamentswahl in Österreich. In Österreich wird ein neues Parlament gewählt. In den Umfragen lag die rechtspopulistische FPÖ mit Parteichef Kickl lang deutlich vorn. Zuletzt holte die konservative ÖVP von Bundeskanzler Nehammer aber immer mehr auf. Zuletzt lag sie nur noch knapp hinter der FPÖ. Es folgen die sozialdemokratische SPÖ und die Grünen, die derzeit mit der ÖVP regieren, sowie die liberale Partei Neos. Bei einem Wahlsieg ist die FPÖ eine Regierungsbeteiligung nicht sicher. Bis auf die ÖVP haben alle Parteien eine Koalition mit der FPÖ ausgeschlossen. Oh, das klingt doch verdächtig. In der österreichischen Verfassung ist zudem nicht festgelegt, dass die stimmstärkste Partei den Auftrag zur Regierungsbildung erhalten muss. Erste Hochrechnungen sind am heutigen Tag um 17 Uhr zu erwarten. Knapp 6,4 Millionen Österreicher sind zur Wahl aufgerufen. Bundesweit treten 9 Parteien an. Die erste Hochrechnung wird kurz nach Schließung der letzten Wahllokale um 17 Uhr erwartet. Sie wird auch eine Briefwahlschätzung beinhalten und etwa eine Schwankungsbreite von 2 Prozentpunkten aufweisen. Das ist der Artikel, den ich dazu habe, allein oder allgemein umfassend erstmal aus dem Deutschlandfunk. Ich habe natürlich noch mehr Artikel dazu, um ein besseres Bild zu bekommen. Aus der Süddeutschen habe ich dazu etwas. Alle gegen die FPÖ. In Österreich könnten die Rechtspopulisten vor einem Wahlsieg stehen. Weil niemand mit ihrem Frontmann Herbert Kickl koalieren will, könnte es auf ein Bündnis von konservativen Sozialdemokraten und Liberalen hinauslaufen. Wenn die ÖVP nicht umfällt. Die Elefantenrunde im OFR am Donnerstagabend war das definitiv letzte von insgesamt etwa 70 TV-Duellen im österreichischen Fernsehen. Und man sah den Kontrahenten die Erschöpfung an. ÖVP-Kanzler Karl Nehammer wirkte zeitweilig abwesend. SPÖ-Herausforderer Andreas Babler blätterte immer wieder suchend in einem Aktenordner. Und selbst der mutmaßliche Wahlsieger FPÖ-Chef Herbert Kickl vermochte es nicht, eine dämonische Wirkung zu entfalten und die Gegner mit Warnungen vor Völkerwanderung und Islamistenterror zu schrecken. Grünchef Werner Kogler, berühmt für seine mäandernden Sätze, uferte nicht mehr wie gewohnt aus. Und Beate Meinl-Reisinger, Vorsitzende der liberalen Neos, lobte ungewohnt zahm den fairen Wahlkampf. Klar war aber auch, egal in welcher Stärke die 5 größten Parteien Österreichs in den nächsten Nationalrat einziehen, viel Liebe ist da nicht zu holen. Die Koalitionsverhandlungen dürften extrem kompliziert und langwierig werden. Das liegt nicht nur an den weit entfernten Positionen, vor allem zur Steuer-, Sozial- und Migrationspolitik, sondern auch an den handelnden Personen in dem Zustand ihrer Parteien. Andreas Babler etwa, relativer Newcomer in der Runde, hat es nicht leicht. Seit einem Jahr ist er im Amt. Am Ende eines epischen, von Intrigen überschatteten Machtkampfs in der SPÖ hat er zwar die Mitgliederbefragung verloren, aber eine Parteitagswahl gewonnen. Seither bereist der populäre, bodenständige Bürgermeister der Kleinstadt Traiskirchen das Land, um seine Bekanntheit zu stärken. Da er kein Parlamentsmandat hat, bleibt ihm die Bühne im Nationalrat verwehrt. Babler kommt aus einer Arbeiterfamilie und hat sich auf dem zweiten Bildungsweg einen akademischen Abschluss erarbeitet. In der Wiener Politikblase ist er ebenso wenig zu Hause wie in TV-Studios. Seine Anhänger werfen der Hauptstadtpresse vor, den Spitzenkandidaten der SPÖ systematisch herunterzuschreiben. Weil er nicht verhabert, also nicht mit den wichtigen und richtigen Leuten bekannt und befreundet sei und weil er mit seinen Forderungen nach einer Erbschaft und einer Vermögensteuer als, Zitat, zu links gelte. Anderen Genossen wiederum ist er nicht links genug. Die sozialistische Jugend Vorarlberg gab diese Tage eine Wahlempfehlung für die Kommunisten ab. Babler ist ein Mann der Basis, der Menschenmenge, des persönlichen Kontaktes. Er spricht schnell und druckvoll, will soziale Gerechtigkeit und Arbeiterrechte zurück, die von den Rechten zerschossen worden seien. Als Bürgermeister der Gemeinde mit dem größten Erstnahmeauflager für Asylbewerber im Land hat er seit der Flüchtlingskrise einen Namen gemacht als Politiker, der Migration vor allem als Chance und nicht nur als Problem betrachtet. Angesichts der aufgeheizten Stimmung kommt er damit nicht überall gut an. Babler gibt sich dennoch überzeugt, dass die Umfragen seine wahre Popularität nicht spiegeln und dass die SPÖ, die derzeit bei 21% liegt, immer noch ganz vorn mitspielen kann. In den aktuellen Umfragen liegt allerdings die FPÖ mit 27% knapp vor der ÖVP mit 25%. Babler will dennoch mindestens als Vizekanzler in die Regierung einziehen, sollte der ÖVP nicht mit der FPÖ, sondern mit den Sozialdemokraten und den liberalen Neos zusammengehen. In Wien wird allerdings das Gerücht gehandelt, dass die ÖVP mit einem Mann, der Steuern für Superreiche fordert, nicht koalieren will. Oh, ich hasse auch Österreich. Und dass auch Babler-kritische Kreise in der eigenen Partei, denen ihren Frontmann zu sehr Sozialist und zu wenig Vertreter der Mitte ist, bereit sein, ihn nach der Wahl für einen ÖVP-kompatiblen Nachfolger zu opfern. Man muss dir mal vorstellen, als kompatibel für die Mitte gilt hier also, Steuern für Superreiche nicht zu fordern. Oh mei. Sollte es tatsächlich eine Dreierkoalition ohne die Freiheitlichen geben, dann wären die Neos vermutlich nötig, um eine Mehrheit zu sichern. Derzeit liegen sie in Umfragen bei etwa 10%. Die Grünen, die bisher mit der ÖVP regiert haben und von 14% bei der letzten Wahl auf prognostizierte 9% abgesagt sein sollen, hatten sich zu letzter Schärfung ihres Profils gegen den Koalitionspartner positioniert. Etwa mit dem Ja von Umweltministerin Leonore Gewessler zum EU-Renaturierungsgesetz. In der ORF-Elefantenrunde vom Donnerstag sagten Nehammer daher explizit, Gewessler das große Ministerium für Klimaschutz, Energie und Innovation gegeben zu haben, sei ein Fehler gewesen. Ohnehin heißt es, sei die Schnittmenge mit den Neos, die in Wirtschaftsfragen neoliberal auftreten, weit größer. Deren Spitzenkandidatin Beate Mein-Reisinger gilt als konzeptstark und reformorientiert. In TV-Debatten punktet sie mit Sachkenntnis und Angriffslust. Sie würde gerne im Bund zeigen, was sie kann. Mit Mein-Reisinger könnte wiederum der ÖVP-Chef vermutlich recht gut. Die Antipathie zwischen Nehammer, der wieder Kanzler werden will, und Babler ist indes nicht zu übersehen. Auch Nehammer gilt im Übrigen in seiner Partei nicht als hundertprozentig gesetzt. Der frühere Generalsekretär der Partei, der in der ÖVP-Karrieremaschine in Niederösterreich groß wurde, stellte nach dem Absturz von Jungster Sebastian Kurz eine kurze Notlösung dar. Seither hat er sich auch der bullige Kommunikationstrainer mit schweren parteiinternen Krisen herumschlagen müssen. Zahlreiche Ermittlungsverfahren infolge des Ibiza-Videos laufen bis heute. Eine Anklage wegen Inseratenkorruption gegen mehrere Parteipolitiker stehen noch aus. Ex-Kanzler Kurz wurde in erster Instanz wegen Falschaussagen verurteilt. Zudem hielten Kurz Gerüchte über eine Rückkehr in die Politik am Köcheln. Am Sonntag aber dürfte die ÖVP etwa 10 Prozentpunkte im Vergleich zur letzten Wahl verlieren. Somit auch viele der von Kurz in die Fraktion gehieften Abgeordneten ausgeschieden werden. Die Machtzentren der künftigen ÖVP werden dann wieder jene der Vergangenheit sein, dominiert von Bünden, Kammern und Bundesländern. Eine Koalition mit der SPÖ unter Babler, der den Mythos der Partei der sozialen Gerechtigkeit wiederzubeleben versucht, wird da immer unwahrscheinlicher. Ich möchte nochmal hervorheben, dass hier herausgearbeitet wurde, dass das zu links ist, wenn man Vermögenssteuern für Superreiche fordert und das nicht im Sinne der Mitte sei. Gut. Das ist wirklich ein Fiebertraum, Digga. Schauen wir dazu aber nochmal in die Tagesschau. Nationalratswahl in Österreich. Behauptungen über angeblich drohende Wahlmanipulation. Das ist ein Trend, der sich international einfach abgesetzt hat. Im Netz verbreiten sich vermehrt Falschbehauptungen zu einer drohenden angeblichen Wahlmanipulation. Falls die FPÖ in Österreich nicht gewinnen sollte. Schon mal gehört? Unglaublich. Also auch in Österreich ist das Copy-Paste. Dahinter steht ein verzweigtes Netzwerk alternativer Medien. Zitat.
Betrugsgefahr. Briefwahl könnte der FPÖ Platz 1 kosten.
Oder auch.
Schicksalswahl Österreich. Der Deep State möchte der FPÖ den Sieg stehlen.
Schreibt das vom österreichischen Verfassungsschutz als, Zitat, alternativ rechtsextremistisch, eingestufte Medium auf 1. Nichtsdestotrotz ist es eines der reichweitenstärksten Alternativmedien im deutschsprachigen Raum. Chefredakteur Stefan Magnet spricht von einer Sendung zur Wahl immer wieder von drohender Wahlmanipulation. Sollte die rechtspopulistische FPÖ nicht die anstehende Nationalratswahl gewinnen und mit Herbert Kickl den neuen Kanzler stellen? Zitat,
sie wollen der FPÖ den Wahlsieg stehlen und sie werden es über die Wahlkarten versuchen.
Auch die rechte Nachrichtenseite Report24 spricht in ihren Beiträgen bereits von Wahlmanipulation durch Briefwahl, weil diese bereits in mehreren Wahlen in Österreich
statistisch analysiert worden sind.
Bestätigt sehen sich die rechten Medienangebote dadurch, dass sich die Vorwahlumfragen verändert haben. Lange Zeit sah es so aus, als ob der rechtspopulistische FPÖ ein klarer Sieg gelingen könnte. Doch aktuellen Umfragen deuten darauf hin, dass es auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der konservativen ÖVP, die derzeit den Kanzler stellt, hinausläuft. So liegt die FPÖ laut APA-Wahltrend derzeit bei rund 27% und die ÖVP bei 25%. Prompt tauchen in den einschlägigen Kanälen Geschichten auf, der FPÖ könnte der Wahlsieg gestohlen werden, sagt die österreichische Publizistin Ingrid Brodnik im Gespräch mit dem ARD. Es werde gezielt mit dem Narrativ, dass Briefwahlen unsicher seien, Misstrauen in die Demokratie geweckt. Dieses Narrativ, diese Angstmacherei, die Wahl könnte mit Betrug enden, ist derzeit ein besonders gefährliches Narrativ, sagt Brodnich. So hat auf 1 eine Umfrage zur Wahl erstellt, die sowohl auf der Website als auch im Telegram-Kanal veröffentlicht wurde. Die Frage? Am 29. September stehen in Österreich Nationalratswahlen an. In den allermeisten Umfragen führt die patriotische FPÖ von Herbert Kickl. Wie wird das System auf die Wahl reagieren? Zur Auswahl stehen folgende Auswahlmöglichkeiten. Erstens, es werden wie bei der Wahl in Brandenburg alle Register gezogen, um den Wahlsieg noch zu verhindern. Zweitens, die Systemparteien werden nach der Wahl eine Anti-FPÖ-Block bilden und trotzdem regieren. Drittens, der Sieg der FPÖ lässt sich nicht mehr verhindern, es ist endlich eine Systemwende möglich. Bruder, das ist dieselbe Scheiße, bloß eben in Österreich. Viertens,
die Globalisten sind zu mächtig, selbst mit der FPÖ an der Staatsspitze wird sich nichts ändern.
Das steht da wirklich als Auswahlpunkt. Die Globalisten sind zu mächtig. Übrigens, wenn die sagen, die Globalisten, dann meinen die Juden. Nicht vergessen. Wenn ihr euch irgendjemand erzählt, die Globalisten da draußen, dann ist das ein antisemitischer Aufhänger für die Juden da draußen. Wichtig zur Einordnung. Das sind allesamt aufgeladene Antworten mit sehr viel Unterstellung. Ich habe keine einzige Antwortmöglichkeit, in der drin steht, die Wahl findet fair und redlich statt, sagt die Publizistin. Allein auf Telegram wurden mehr als 18.000 Mal abgestimmt. Mehr als 50% glauben demnach, dass alle Register gezogen werden, um den Wahlsieg noch zu verhindern. Das zeige, wie sehr das Misstrauen in die Wirksamkeit fairer demokratischer Wahlen durch Medien wie auf 1 genährt werden. Generell nehme Desinformation rund um strategische Wendepunkte, wozu auch Wahlen zählen, zu, beobachtet Julia Ebner, Senior Research Fellow am Institute of Dialogue in Germany. Zitat, zu Wahlen nehmen Desinformationskampagnen von rechter Seite zu. Was bedeutet, dass oft Verschwörungsmythen und falsche Behauptungen verstärkt im Umlauf sind und in den Fokus rücken. So kursierte beispielsweise ein Posting, welches mit dem bisherigen fast 3-jährigen Amtszeit von Bundeskanzler Karl Niemeyer abrechnet. Es wurde fälschlicherweise behauptet, dass Österreicher unter Nehammer die höchste Inflationsrate in der EU habe, die Unter- und Mittelschicht in die Armut getrieben wurde und das Gesundheitssystem so schlecht wie nie geworden wäre. Die Behauptungen stimmen so nicht. Österreichs Inflationsrate ist nicht die höchste der EU, die Armutsgefährdung des Landes liegt seit vielen Jahren auf einem konstanten Niveau und das Gesundheitssystem hat sich in den einzelnen Indikatoren nicht drastisch verschlechtert. Allerdings sank die Zufriedenheit damit. Darüber hinaus verbreitet sich laut Ebner insbesondere Desinformation zu Themen, zu denen auch die FPÖ Stellung nimmt. Das seien vor allem Themenkomplexe wie Migration, Klimawandel und nach wie vor Corona. Migration, Klimawandel, Corona. Ob es nun die FPÖ ist oder ob es die AfD ist, das sind dieselben Ideen. Impfung und die Aufarbeitung der Pandemie. So kursiert beispielsweise jüngst die Behauptung, dass nach der Nationalratswahl die Impfpflicht in Österreich wieder eingeführt werden soll.
Digga, die Leute sind so verloren.
Das ist falsch. Zitat, die Impfpflicht in Österreich bleibt ausgesetzt und es gibt keine Hinweise auf eine Wiedereinführung nach den Wahlen. Stellt ein Faktencheck klar. Solche falschen Behauptungen würden zur Stimmungsmache im Land beitragen und insbesondere der FPÖ in die Karten spielen, da sich diese als abseits des Mainstreams sehen. Narrative zur Wahlmanipulation, aber auch Desinformationen zu FPÖ-besetzten Themen tragen dazu bei, eventuell noch nicht überzeugte Menschen zu motivieren, für die FPÖ zu stimmen und bereits existierende Sympathisanten dazu mobilisieren, auch wirklich wählen zu gehen, sagt Ebner. Das sieht auch Brodnich so. Oftmals handelt es sich jedoch um keine überprüfbaren Falschbehauptungen mehr. Zitat, vieles ist einfach nur noch Meinungsmache, bei denen man keine Fakten checken kann. Wenn behauptet wird, dass der Deep State irgendwann irgendwas planen würde, sind das heftige Spekulationen und Unterstellungen, so Brodnich. Die FPÖ knüpfe laut Brodnich bei einigen Themengebieten mit ihrer Rhetorik an und spreche beispielsweise das verschwörungsgläubige Milieu oder die Szene der Corona-Leugner gezielt an. Zitat, sie ist ein wichtiger Teil der Wählerschaft von FPÖ und Herbert Kickl. Darum schmeißt er online Begriffe wie die WHO-Diktatur oder Klimakommunismus ein. In einem erfolgreichen Post etwa schreibt er von der, Zitat,
undemokratischen Machtübernahme durch nicht gewählte Organisationen wie die WHO und das World Economic Forum, die Juden.
Interessant sei, dass oft gar nicht näher ausgeführt werde, was damit gemeint sei, sondern es würden sehr emotionale und vorwurfslastige Radikalpositionen erhoben und die Zielgruppe wisse dann, was damit gemeint sei. Das einschlägige Klientel fühlt sich durch dieses Name-Dropping angesprochen und verstanden. In den rechten und teils verschwörungsideologischen Alternativmedien werden diese Begriffe dann ebenfalls benutzt und zu größeren Verschwörungserzählungen gestrickt oder als Desinformation aufbereitet. Ein Teil der Wählerschaft der FPÖ vertraue alternativen Kanälen mehr als etablierten Medien, was es sehr schwer machen könne, diese Personen mit Fakten noch zu erreichen. Zitat: Das sind quasi symbiotisch agierende Einheiten, Parteien wie die FPÖ und diese rechtsextremistischen Kanäle, sagt sie. Diese Symbiose zeigt sich auch darin, dass die FPÖ auf diesen Seiten bezahlte Werbung schalte und da vermutlich auch wirtschaftlich einen Betrag zur Existenz der rechten Alternativmedien leiste. Darüber hinaus nehme die Parteispitze der FPÖ gerne Interviewangebote von auf 1 an. Anfragen von klassischen Medien hingegen lehnten die Politiker meist ab. Die Publizistin Brodnik sagt, Zitat: Österreich ist nicht nur Vorreiter, wenn es um Rechtspopulismus geht, wo die FPÖ schon lange eine mächtige Partei ist, sondern Österreich ist leider auch Vorreiter, wenn es um Rechtsaußenkanäle geht, die wiederholt mit Falschmeldungen oder totaler tendenziöser Stimmungsmache auffallen. Rund um die FPÖ, aber auch darüber hinaus, hat sich ein alternatives Medien- und Desinformationsökosystem aufgebaut, sagt auch Ebner. Gemeinsam verfügen diese Medien über eine beachtliche Reichweite in Österreich und in Deutschland, die in den vergangenen Jahren stark gewachsen ist. Neben auf 1 zählen zu den reichweitenstärksten unter anderem Report24 und InfoDirect. Sowohl die Inhalte als auch die Akteure überschneiden sich. Auch wenn unterschiedliche Zielgruppen angesprochen werden, verweisen die rechten alternativen Medien aufeinander und verbreiten ihre Inhalte so gegenseitig noch stärker. Wir hatten hier selber mal einen Fall, wo man gemerkt hat, dass diese Verschwörungstrottel immer auf sich selber verlinken, um dann irgendwie zu unterstützen, dass die Quelle ja irgendwie gut sei. Es ist ein gigantischer Clusterfuck. Ne? Es entstehe eine kettenartige Verbreitung von Falschbehaupten, Verschwörungsmythen und beispielsweise Bildern, die Politiker oder Medienvertreter diskreditieren sollen und dadurch viral gehen lassen, erläutert die österreichische Wissenschaftlerin vom ISD. Dieses Phänomen führe laut Ebner zu einer Manipulation des Diskurses und einer Manipulation von Wählern, vermutlich auch in ihrem Wahlverhalten, in dem sie zum Teil manipuliert werden könnten. Dazu kommt, falls es nicht zu dem gewünschten Resultat, einem Wahlsieg der FPÖ kommt, kann sich durch diese Stimmungsmache Hass, Hetze und Wut auch auf der Straße niederschlagen. Das kann für demokratische Institutionen und für Politiker, die eventuell als Angriffsziel gesehen werden, sehr gefährlich sein, sagt Ebner. Auch Brodnik teilt diese Sorge. Über Monate hinweg habe die FPÖ und die rechtsextremen Kanäle behauptet, dass diese Wahl eine Schicksalswahl ist. Es um die Freiheit Österreichs gehe. Wenn die FPÖ nicht gewinnt, kann es aus der Sicht mancher nur um Betrug handeln, was eine ungeheure Wut in diesem Lager wecken könnte. Das sind dieselben Tricks. Hier wird dasselbe Playbook abgespielt. Hier werden dieselben Ideen und dieselbe Umsetzung angesetzt. Das manifestiert sich nur in einem anderen Land. Gelernt aus Amerika, umgesetzt in Österreich, Tipps aus Deutschland, das ist derselbe durchschaubare Scheiß. Und Leute, die denken, sie durchschauen etwas, durchschauen es eben nicht und fallen auf diesen Blödsinn rein und sind unerreichbar, weil sie nur noch das Narrativ der eigenen, sich zuarbeitenden Medien konsumieren können. Weil die Mainstream-Medien, denen kann man ja nicht glauben. Absolut katastrophal. Die Wahl, die heute in Österreich stattfindet, ist tatsächlich eine Schicksalswahl, aber eher darauf ausgelegt, wie Österreich mit diesem Rechtspopulismus, diesem rechtsextremen Narrativen, diesen Falschinformationen und Desinformationen umgehen wird. Ne? Wir werden sicherlich morgen darüber sprechen, was das Ergebnis in Österreich ist und wie die Konsequenzen davon potenziell aussehen könnten. Thüringen Landtag nimmt die Geschäfte auf. Der Thüringer Landtag hat nach dem Eklat bei der konstituierenden Sitzung vor 2 Tagen heute einen Landtagspräsidenten gewählt. Am Samstag ist dieser Artikel erschienen, also am Samstag ist das passiert, um 9.30 Uhr haben die da losgelegt. Bei der Abstimmung setzte sich der CDU-Politiker König gegen die AfD-Abgeordnete Muhlsal durch. Das ist die, die für Betrug 2017 und die Veruntreuung von Geldern aus der Tätigkeit verurteilt wurde, rechtskräftig. Die hat einen Arbeitsvertrag einer Mitarbeiterin zurückdatiert, um dort Gelder zu veruntreuen, könnte man jetzt einfach sagen. Also da gibt's eine rechtskräftige Verurteilung bezüglich der AfD-Abgeordneten. Abgeordneten Musal, die da kandidiert. Aber die AfD hat die ja trotzdem aufgestellt, weil die Mutter ist und weil sie Juristin ist. Und qualifiziert, aber im rechtskräftig verurteilt. Eine Kriminelle. Diese scheiterte auch bei der Wahl für einen der vier Stellvertreterposten. Der Thüringer Verfassungsgerichtshof hatte gestern den Weg für die Wahl des Präsidiums freigemacht. Die Richter entschieden, dass die Abgeordneten das Recht haben, die Geschäftsordnung des Landtags zu ändern. Damit konnte das Plenum auf Antrag von CDU und BSW nun auch das Vorschlagsrecht zur Wahl des Landtagspräsidenten neu regeln. Eigentlich sollte der Posten schon am Donnerstag vergeben werden. Allerdings weigerte sich Alterspräsident Treutler von der AfD, Anträge und Abstimmungen aus dem Plenum zuzulassen. Und zwar insbesondere, was eine Änderung der Geschäftsordnung angeht. Man hat also in Thüringen den ersten Vorgeschmack bekommen, wie demokratiefeindlich die AfD im eigentlichen Sinne ist. Und das wird im Thüringer Landtag eine zukünftige Katastrophe werden und immer wieder zu solchen Headlines führen. Früher oder später wird das vielleicht aus den Nachrichten verdrängt, weil es zur Normalität gehört. Ihr wisst ja, wie das ist. Aber die Möglichkeit, die da genutzt werden, wurden halt auf Basis der Ausnutzung der maximalen Grauzonen genutzt. Das Problem, und das muss man immer dazu sagen, oder ich möchte das dazu sagen, die Änderung der Geschäftsordnung, um die Wahl des Landtagspräsidenten sofort vorzunehmen und das von allen Parteien, wurde bereits Ende 2023 von den Grünen vorgebracht und damals von der CDU abgelehnt mit der Begründung, dass man das nicht braucht, weil das keine Priorität hat. Derselbe Antrag wurde jetzt vorgebracht am Donnerstag und mit Unterstützung der Oppositionsparteien, beziehungsweise nicht der Oppositionsparteien, der Parteien, die sich gegen die AfD stellen, vielleicht sollte ich das so präziser ausdrücken, nicht Opposition selber. Das hat dann in der Katastrophe von dem Treutler geendet, ne, diesem alten Faschisten, um das mal konkret zu sagen. Fazit: Der Thüringer Landtag nimmt seine Geschäfte auf und es gibt einen Landtagspräsidenten und das ist ein CDUler und der heißt König. Russland hat den tödlich israelischen Angriff auf Hisbollah-Chef Nasrallah im Libanon verurteilt. Das Außenministerium teilte Moskau mit, Israel trage die volle Verantwortung für die dramatischen Folgen, die Nasrallahs Tod in der Region nach sich ziehen konnten. Was ist passiert? Es gab einen erneuten israelischen Angriff auf die, und das ist ja die Eskalation, die da weitergeht, auf die Hisbollah im Norden des Landes. Außenminister Lavrov bezeichnete die Tötung in der UN-UNO-Vollversammlung als politischen Mord. Es sei alarmierend, dass solche Methoden fast zur Routine geworden seien. Russland ist ein Verbündeter des iranischen Regimes, das die militant-islamistische Hisbollah seit vielen Jahren unterstützt und mitfinanziert. Der iranische Präsident Pezeshkian gab den USA eine Mitschuld an der Tötung Nasrallahs. Das geistliche Oberhaupt Ayatollah Chamenei rief eine fünftägige Staatstrauer im Iran aus. Er forderte Muslime auf, der Hisbollah mit allen Mitteln zur Seite zu stehen. Die, Zitat, zionistischen Verbrecher, Zitat Ende, seien, Zitat, viel zu unbedeutend, um der starken Struktur der Hisbollah im Libanon schwere Schäden zufügen zu können. Zitat Ende. Also, ist ein bisschen weird, wenn man das sagt, wenn man vorher eine fünftägige Staatstrauer ausruft. Aber egal. Palästinenserpräsident Abbas sprach von einer, Zitat, brutalen Aggression. Auch Syrien verurteilte das israelische Vorgehen. Das israelische Militär hatte zuvor erklärt, den 64-jährigen Hisbollah-Chef bei einem Luftangriff im Süden von Beirut getötet zu haben. Weiter hieß es, man rechne mit Vergeltung, die Miliz bestätigte den Tod Nasrallahs. Um das ganz kurz mal für euch ein bisschen zusammenzufassen. Innerhalb des letzten Monats ist auf Basis von jahrelanger Planung und taktischen Entscheidungen nahezu die gesamte Führungsriege des Hisbollahs ausgelöscht worden. Also das ist jetzt nicht im letzten Monat passiert, weil es halt länger geplant wurde, aber die Finalisierung dieser Anschläge hat sich in den letzten 4 Wochen manifestiert, nicht nur mit den Pager-Anschlägen, sondern mit den Angriffen auf die auf dieses gezielte Angriff auf diesen anderen Anführer der Hisbollah war das, glaube ich, und die Walkie-Talkie-Aktion, das ist verrückt. Innerhalb der letzten 4 Wochen wurde die Führungsriege der Hisbollah förmlich ausradiert und es werden jetzt neue Leute nachrücken, denn dass sie nachrücken, das steht außer Frage, wie immer. USA unterstützt Israel. Der israelische Militärsprecher Hagari teilte mit, Israel rechne mit herausfordernden Tagen. Verteidigungsminister Gallant sagte, der Luftangriff am Freitag in Beirut, bei dem Nasrallah getötet wurde, sei einer der wichtigsten gezielten Angriffe seit der Gründung des Staates Israel. US-Präsident Biden bezeichnete die Tötung von Nasrallah als, Zitat, Maßnahme der Gerechtigkeit, Zitat Ende. Biden erklärte nach Angaben des Weißen Hauses, Nasrallah und seine Hisbollah hätten über 4 Jahrzehnte eine Terrorherrschaft geführt. Zu den Opfern zählten tausende Menschen, darunter neben Israelis und Libanesen auch hunderte Amerikaner. Der US-Präsident betont, die Vereinigten Staaten unterstützen Israels Recht, sich gegen die Hisbollah, die Hamas und die Houthi und andere Terrorgruppen zu verteidigen, die vom Iran gefördert würden. Außenministerin Baerbock hält die Lage aktuell für brandgefährlich. Sie sagt der ARD, jetzt drohe die Destabilisierung des ganzen Libanons. Das sei in keiner Weise im Interesse der Sicherheit Israels. Deutschland hebt nach einer Sitzung des Krisenstabes der Regierung im Auswärtigen Amt die Krisenstufe für die Auslandsvertretungen in Beirut, Ramallah und Tel Aviv weiter an. Zitat, das bedeutet konkret, dass Familienangehörige der entsandten Beschäftigten den Dienstort verlassen und an einen sicheren Ort in der Region oder nach Deutschland reisen, erklärte ein Sprecher des Ministeriums auf Anfrage. Zudem werde das Personal ausgedünnt. Ich habe dazu noch einen Artikel aus der Zeit. Israel lässt sich nicht mehr aufhalten von Bedenken aus Washington. Mit dem tödlichen Angriff auf Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah hat die israelische Armee Stärke bewiesen. Für das Land bedeutet der Schritt nicht nur neue Gefahren. Der tödliche Angriff auf Hassan Nasrallah markiert auch aus Ansicht von Analysten auch für Israel einen dramatischen Wendepunkt. Eine Woche vor dem Jahrestag des 7. Oktober, das ist schon fast ein Jahr her, holy shit, sei es der israelischen Armee damit gelungen, ihren, Zitat, Mythos wiederherzustellen, sagte Shimrit Meir, Nahost-Experte am Washington Institute, am Samstag im Podcast Two Jews on the News. Demnach habe die Armee bewiesen, dass sie Israel durchdacht und proaktiv verteidigen könne. Zitat, das war psychologisch extrem wichtig, nachdem, was Israel vor einem Jahr widerfahren ist. Zitat Ende. Tatsächlich hat das Land mit seiner taktischen Eskalation gegen die Hisbollah viele Beobachtende überrascht. Weder die Armeeführung noch der umstrittene Ministerpräsident Netanyahu hatten diese bisher offen kommuniziert. Während die Hamas im Gazastreifen, Zitat, zerstört werden sollte, hatte man als Kriegsziel für den Konflikt mit den Hisbollah die sichere Rückkehr der evakuierten Bewohner im Norden Israels formuliert. Experten wie Amit Sengal, Journalist beim Nachrichtensender Kanal 12, deuten das als Hinweis, dass Israel nicht an einem großen Krieg gegen die Hisbollah interessiert ist. Wie Armeechef Herzi Halevi am Samstag offen sagte, sei man, Zitat, entschlossen, die Terrororganisation Hisbollah weiterhin zu vernichten. Bereits am Mittwoch waren mehrere hunderte Reservisten der Infanterie einberufen worden. Über Monate waren Soldaten und Soldatinnen entlang der Grenze zum Libanon stationiert, um einen möglichen Einmarsch in den Süden des Nachbarstaats zu trainieren. Ein mögliches Ziel? Die Terrormiliz aus der laut der UN-Resolution 1701 vereinbarten Pufferzone zurückzudrängen. Wie der US-amerikanische Nachrichtensender ABC am Sonntag berichtet, bereite Israel, Zitat, kleinere Operationen vor, um Stellung der Hisbollah direkt an der Grenze, Zitat, auszuschalten. Demnach hat die israelische Regierung noch nicht über einen umfassenden Einmarsch entschieden. Die US-Regierung unterstütze eine solche Offensive nicht, da dadurch die Gefahr einer direkten Vergeltung durch das iranische Regime wächst. Allein spätestens der Angriff auf Nasrallah hat bewiesen, dass Israel sich nicht mehr aufhalten lässt von Bedenken aus Washington. Die Folgen für das Verhältnis mit dem wichtigsten Verbündeten sind bisher nicht abzusehen. Wie die New York Times am Samstag berichtet, hatten Israels Geheimdienste erstmals kurz nach dem Massaker der Hamas geplant, Nasrallah zu töten. Demnach hat Israel die US-Regierung damals über den geplanten Angriff informiert. US-Präsident Joe Biden sei aber dagegen gewesen, aus Sorge vor einem regionalen Krieg. Das iranische Regime hat Medienberichten zufolge gedroht, Bodentruppen in den Libanon zu schicken. Israel rief den Ausnahmezustand aus, größere Menschenansammlungen wurden untersagt. Die EU warnte vor Reisen in die Region. Befürchtet werden auch Terroranschläge auf Israelis und Juden im Ausland. Zitat, die Unterbrechung der Kommandostrukturen der Hisbollah könnte zu autonomen Aktionen verschiedener Gruppierungen führen, schreibt Orna Misra, Hisbollah-Expertin am israelischen Institut für nationale Sicherheit, in einer aktuellen Einschätzung. Zitat, darüber hinaus hat die schiitische Achse zwar einen schweren Schlag erlitten, aber das Risiko von Vergeltungsmaßnahmen seitens des Irans und anderer Mitglieder der Achse sei gestiegen. Der Tod von Nasrallah bedeutet für Israel deshalb beides. Neue Gefahren, aber auch neue Möglichkeiten. Das gilt insbesondere für die Armee, die historisch ein hohes Ansehen in der israelischen Gesellschaft genießt. Doch nach dem verheerenden Massaker der Hamas vor einem Jahr so stark wie nie in der Kritik und Selbstkritik geraten war. Erst vor wenigen Wochen erklärte Yossi Sarel, Kommandeur der Geheimdienst-Spezialeinheit 8200, seinen Rücktritt. Er habe am 7. Oktober seinen Auftrag nicht erfüllt. Zitat, wie ich es von mir selbst, von meinen Befehlshabern und Untergebenen und von den Bürgern der Nation, die ich so sehr liebe, erwartet habe, begründete Sarel seine Entscheidung. Wie die New York Times nun berichtet, soll die 8200-Einheit maßgeblich an der Vorbereitung für die Serie an Angriffen auf die Hezbollah beteiligt gewesen sein. Demnach hat die Einheit modernste Cybertools aufgebaut und damit Telefone und Kommunikationsgeräte der Terrormiliz über Monate ausgespäht. Zitat, ich beglückwünsche die Armee und unseren Geheimdienst zu einer Aktion, die in die Geschichte eingehen wird, zitiert die Zeitung Haaretz am Samstag Moshe Davidovich. Den Vorsitzenden der Regionalverwaltung Matthew Asher in Westgalide, er hat den Namen, Digga, die am stärksten von der monatelangen Angriffe der Hezbollah betroffen war. Zitat, gleichzeitig ist die Aufgabe, die Bewohner des Nordens in ihre Häuser zurückzubringen, noch nicht abgeschlossen. Und der Druck muss verstärkt werden. Die Eskalationsspirale im Nahen Osten dreht sich weiter. Und es ist unglaublich, was da in den letzten Wochen passiert ist. Seit dem Angriff durch Pager, durch eine ausgetauschte Pager-Lieferung oder eine manipulierte Pager-Lieferung und Walkie-Talkies geht das Schlag auf Schlag. Da ist man, also ich sitze da auch teilweise da, wenn ich solche Nachrichten lese und denke mir, holy shit, Alter. Das ist schon wirklich, also unglaublich. Das ist wie in einem Bond-Film. Ich kann es immer noch nicht fassen, was da mit den Pagern passiert ist. Was da mit den Walkie-Talkies passiert ist. Das ist einfach unglaublich. Und ich bin sehr gespannt, wie die globale Gemeinschaft dieses Vorgehen langfristig bewerten wird. Denn was zweifelsohne feststeht, ist, dass auf der einen Seite, dass ein gigantischer Schlag gegen die Hezbollah-Infrastruktur und die Kommunikationsmöglichkeiten war, aber auf der anderen Seite, dass ein gigantisches Risiko war, bei dem unschuldiges Leben genommen wurde, weil man nie wirklich genau sagen kann, wer diese Pager in der Hand hat oder hatte. Und es hat sich nachweislich gezeigt, dass das eben auch Kinder waren, die tödlich verletzt wurden. Es ist absolut verrückt. Die Entwicklung geht weiter. Das waren die Nachrichten von heute. Mehr habe ich dazu gar nicht zu sagen oder einzustufen. Muss ja auch reichen. Reicht ja auch mal. Das war's.